Lachend und scherzend hatten wir so die Gemächer des Prinzen und des Königs durchwandelt, da öffnete sich uns die Tür der großen Galerie. Das Gespräch stockte, jeder der Besuchenden hielt den Atem an. Wir schritten auf den Zehen. Einen heiligen, geweihten Ort betraten wir, heilig und geweiht seit jenem Augenblicke, wo statt kriechender Höflinge und feiger Lakaien nur blutende Helden den weiten Raum des Gemaches bewohnten, die Helden jener unvergesslichen Tage, die, kaum verflossen, uns fast ein Märchen, eine Sage erschienen. Die Galerie der Fürsten und der Schranzen war zum Spital geworden. In langer Reihe, auf weichen Pfühlen, lagen die armen Verwundeten. Hier schaute ein kräftiges Mannesantlitz unter der Decke hervor, bleich zwar und verstört, aber imposant durch die würdevolle Gelassenheit, mit welcher der Ruhende seine Schmerzen zu verbeißen schien. Hart neben ihm das Haupt eines Greises, auf die magere Hand gestützt, die gewiß schon mehr als einmal die Muskete der Revolution geführt hatte. Ein Knabe dann, kaum dem Tode entronnen und schon wieder froh dem Tag entgegenlachend, wo er singend sein schönes Paris durchlaufen könne. Und so weiter in der bunten Reihe, alle die Tapferen, die ihr Blut für die Freiheit vergossen hatten, Greise, Männer und Kinder. Eine wunderbare Scheu wehte mich an, ein Blick auf die Schlummernden, und ich machte mich fort, ich schämte mich, so als nüchterner Gesell, als Neugieriger an das Lager der Helden zu treten. Oh, es war ein herrlicher Gedanke, die verwundeten Sieger in den Gemächern des Königs zu betten. Aus den großen goldenen Rahmen schauten die Gestalten der Gemälde wie verwundert auf die Duldenden. Oben die Bilder der Könige, unten das Lager des Proletariers. Eine seltsame Krankenstube. Kristallene Kandelaber, Spiegel vom Fußboden bis zur Decke, Kronleuchter voll funkelnder Steine, die Meisterwerke aller Malerschulen, Gold zu ihren Häuptern und Purpur zu ihren Füßen. In einem so geschmückten Raume lagen die Helden des 24. Februar. Der großen Galerie folgte der Thronsaal. Seit ich diesen gesehen, glaube ich an die Vergänglichkeit alles Irdischen. So zerzaust und ausgekehrt wie diesen Thronsaal sah ich noch nie etwas. Wenn sich 200 Erlanger Studenten in einer kleinen Stube prügeln, so kann man mit dem Mobiliar des Wirtes nicht schlimmer umgehen, als der süße Pöbel mit den Insignien und Attributen der französischen Dynastie verfuhr. Der getäfelte Boden, von Kugeln durchfurcht, die Spiegel von Kolben zerschlagen, die seidenen Tapeten bis zur Decke hinauf, bis auf den letzten Fetzen entfernt, und der Thronsessel selbst. Aber den verbrannte man ja an der Julisäule. Nur der Thronhimmel hängt noch mit seinen rosenroten Troddeln wie zum Spott über der untergegangenen Herrlichkeit. Es wundert mich, dass durch die zerschmetterten Fenster nicht schon einige Spatzen hineingeflogen sind und sich darunter angesiedelt haben. Auf der Leinwand, welche den Hintergrund der Tapeten bildete, hat das Volk seine schönsten Stammverse zurückgelassen. Vive la République! Au bas les Turons! Vive la Pologne! Vive la Suisse! Vive la France républicaine! Vive la liberté des peuples! So schrieb man unter dem Jubel des Sieges an die zerfetzten Wände. Wie man sagt, soll der Thronsaal in seiner jetzigen Gestalt erhalten werden. Wozu? Ein herrlicher Wallfahrtsort. Hatte sich das Volk in der ersten Raserei der Freiheit zu einer vollständigen Demolierung des Thronsaales hinreißen lassen, so verfuhr es in der Verwüstung der Salle de Maréchaux wirklich mit einer planvollen Gewissenhaftigkeit. Der Marschallsaal, im Zentrum der Tuilerien liegend, lässt den Besucher nach der einen Seite in den Garten, nach der anderen auf die Mitte des Karussellplatzes sehen. Oben, von einer Galerie umgeben, ist der Raum mit den Marmorbüsten der Marschälle der alten Republik und des Kaiserreiches geschmückt. Unterhalb der Galerie hängen die lebensgroßen Bilder der Generale, der Restauration und der Dynastie. Wie in allen übrigen Zimmern, so waren auch im Marschallsaal die Spiegel, die Kronleuchter und die Möbel teilweise zertrümmert. In merkwürdiger Weise verfuhr man indes mit den Büsten und Bildern der Generale. Die Helden der Republik und der napoleonischen Zeit, welche mit ihren trotzigen Mienen gleichgültig und verächtlich in den Raum hinunterstarrten, hatte man durchaus unversehrt gelassen. Die Bilder der neueren Zeit trugen dagegen den Stempel des höchsten Volksunwillens. Die Porträts der Admirale Truget, der Marschälle Grouchy und Sebastiani, wie des Marquis Maison, waren von Kugeln durchbohrt und von Säbeln zerschnitten. Die Bilder des Marschalls Bogot und des alten Soul, als ob sie doppelten Hasses wert wären, hatte man gänzlich aus ihren Rahmen herausgerissen und keine Spur war davon übrig geblieben. Unter den Rahmen, welche aus dem Frühjahr dem Marschall Soul blickten, las man außerdem noch die Worte »Traite à la patrie«. So hatte das Volk in seinem Enthusiasmus doch noch immer seine mehr oder weniger schlimmen Feinde gut zu unterscheiden gewusst. Eigentliche Kunstgegenstände hatte man rein verschont. Die prächtige bronzene Reiterstatue Heinrichs IV., die riesigen Kristallkandelaber der Galerie und die Pendülen, welche überall den Rand der Gesimse schmückten und mit ihren goldenen Pendeln noch ruhig hin und her fuhren, waren unangetastet geblieben. Auf der Rückseite eines herrlichen Kupferstiches, den man aus einer der umherliegenden Bilbermappen gerissen hatte und der an einer Ecke befestigt von der Wand herabhing, las man die Worte »Les voleurs seront punis par la mort«. Nachdem wir einen von uns begleitenden Engländern, der sich alle Taschen voll Holz und Spiegelsplitter gesteckt, mit vielerlei Mühe bis in den Hof hinuntergebracht hatten, besuchten wir zum Schluss noch die Zimmer der Herzogin von Orléans, dieser mutigen Frau, welche durch die Standhaftigkeit, mit der sie dem gefährlichsten Momente der Revolution zu trotzen wusste, den ehrenvollsten Platz in der gefallenen Königsfamilie einnimmt. Feig und betäubt flohen all die königlichen Herren. Die deutsche Prinzessin, die Gemahlin des toten Herzogs, hielt bis zur schrecklichsten Minute unerschrocken aus. Die jugendlichen Zöglinge der Militärschule von Saint-Cyr trieben sich jetzt lachend und singend auf den Divans der geschiedenen Fürstin umher. Säbel, Gewehre und Patronentaschen lagen in Haufen auf den schimmernden Teppichen. Es war endlich Zeit, dass wir uns entfernten. Der alte Humbert, hin und her laufend, hatte während unserer Wanderung hunderte von Befehlen ausgeteilt. Alles im freundlichsten Tone, wie es einem Republikaner gebührt. Jedes seiner Worte begleitete er mit den lebendigsten Gesten. Mit einigen Grüßen an seine in Brüssel zurückgebliebene Familie begleitete er uns bis in den Schlosshof, wo ich mit dem Wunsche von ihm Abschied nahm, dass sein Kopf noch lange auf seinem Rumpfe sitzen bleiben möge. Schon im Begriffe, durch das Tor zu schreiten, fiel es mir erst ein, dass ich ganz vergessen hatte, mir irgendein Andenken an unsere Wanderung mitzunehmen. Einige Arbeiter, die verschiedene Karren voll Schutt in den Hof schoben, erinnerten mich daran. »Die Diebe werden mit dem Tode bestraft«, las ich noch oben in dem Saal de Maréchaux. »Aber die Todesstrafe ist ja hinterher abgeschafft.« Ich gesellte mich daher zu einigen Nationalgardisten und fing sofort an, mit ihnen in dem Amte eines Chiffonnier zu wetteifern. Alte Hüte, vergoldete Rahmen, Stücke von zerschlagenen Spiegeln, Rechnungen, Fetzen von Kinderanzügen und Lappen allerlei Art kamen zum Vorschein, und jeder bemächtigte sich irgendeines Brockens. Da schüttete man die zweite Ladung auf den Hof. Der Wind erhob sich, und tausende von Papierfetzen flogen in der Luft umher, und dann in den Kot des Bodens. Ich griff nach den ersten besten Blättern. Es war ein Brief der Königin von Portugal und ein Schreiben Jeromes, des Ex-Königs von Westfalen.